HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Albrecht Mayer. Albrecht Mayer spielt Oboe, in diesem Jahr gleich mehrmals beim Rheingau Musikfestival, was ihm den Titel Artist in Residence einbringt. Und er spielt so schön Oboe, dass Kritiker und Publikum einhellig von Verführung sprechen. Gastgeber ist Andreas Bomba. Wen, Herr Mayer, wenn denn überhaupt, wollen Sie verführen? Das Publikum, die Kritik oder die Besitzer bzw. Käufer Ihrer mittlerweile ziemlich vielen erfolgreichen CDs?
Das ist ein wunderschönes Startwort, kann ich sagen. Verführen können wir eigentlich immer nur das Publikum, wenn überhaupt, weil Kritiker lassen sich ja selten verführen. Man hört ja ganz anders, wenn man kritisch zuhören muss, wenn man gezwungen ist, das Feuilleton zu füllen, hört man anders. Ich höre selber auch anders, muss ich sagen. Ich höre anders, wenn ich in einem Probespiel bin, als wenn ich einfach nur genießen darf. Also wenn wir jemanden verführen wollen, dann ist es das Publikum und ich muss gleich dazu sagen, ich werde ja oft, höre ich dieses fast schon diesen Allgemeinplatz, ich möchte dem Komponisten dienen und damit möchte ich persönlich aufräumen, also ich diene sicherlich keinem Komponisten, das wäre vermessen, sowas zu sagen, nicht mal jemand, der noch lebt, es war gerade Peter Desvasques bei mir, dessen neues Oboen-Konzert ich im Oktober aufführen werde, das ist ein ganz fantastischer Typ, toller Mann, ich könnte ihm sicherlich dienen, aber ich möchte es gar nicht, weil ich möchte ja sein Konzert nach meinem Gutdünken ans Publikum bringen.
Also man könnte auch sagen, die Musik soll dem Publikum dienen oder der Komponist soll dem Publikum dienen und Sie sind nur das Sprachrohr.
Ich bin nur das Medium, genau.
Und das widerspricht nicht Ihrer, ich sag mal, ungeschützt Eitelkeit. Die braucht man nämlich, wenn man als Solist vor ein Publikum tritt. Man muss ja schon was aussagen wollen und selbstbewusst auftreten.
Ich denke, es hilft eher der Eitelkeit. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich beschäftige mich gerade zwangsläufig mit der ersten Brahms, weil wir spielen es mit meinem Orchester hier in Berlin. Aber ich dirigiere auch nächstes Jahr die erste Brahms. Das heißt, ich studiere gleichzeitig die Partitur und spiele sie jetzt als Oboist im Orchester. Und obwohl ich dieses Werk seit 39 Jahren jetzt spielen darf, die erste Brahms, entdecke ich in der Partitur immer wieder Dinge, die ich von einem Dirigenten noch nie gehört und vermittelt bekam. Insofern muss ich auch sagen, selbst mit so viel Traditionen, die wir jetzt haben, die überliefert werden, was so eine Magnitude angeht wie die erste Brahms, selbst mit so viel überliefertem Wissen, denke ich, muss jeder sich noch selber einen Reim drauf machen.
Vielleicht gibt es keine Dirigenten, die Oboe spielen können.
Und doch viele. Es gab viele. Denken Sie an Kempe zum Beispiel oder Charles McCarras. Es gab ganz wunderbare Oboisten, die dirigiert haben. Natürlich Heinz Holliger, mein hochgeschätzter Vorgänger und Kollege, dirigiert ja auch. Also es gibt doch. Ich befürchte fast sogar, Oboisten neigen zum Dirigieren.
Weil die Oboe im Orchester ja welche Rolle spielt. Man hört das Instrument ziemlich gut, wenn es spielt. Es gibt ja auch das eine oder andere wunderbare Solo. Deshalb sind ja die ersten Oboisten auch Solo-Oboisten, so wird das genannt. Andererseits glänzen vielleicht die Geigen doch mehr und andere Instrumente. Also wie ist das, im Orchester zu sitzen und nur so bedingt Aufmerksamkeit zu genießen?
Ich glaube, Sie kennen sich anscheinend sehr, sehr gut aus. Sind Sie selber Oboist?
Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich wüsste noch nicht mal, wie man einen Ton daraus hervorbringt.
Aber Sie können sehr gut mitfühlen. Es ist tatsächlich so, dass die Soli, die wir haben, also die wenigen Töne, die wir haben, die aber dann selbstverständlich gut zu hören sind, erfordern den ganzen Mann und die ganze Frau, die ganze Seele, den ganzen Geist und sehr viel an Vorbereitung zu Hause. Und dann ist man fast ein bisschen enttäuscht, wenn man bei der ersten Brahms eben insgesamt genommen vielleicht nur eine Minute lang wirklich gut zu hören ist. Beim Werk, was durchaus auch mal 50 Minuten dauern darf. Vielleicht ist es ein bisschen so, um Oboe gut genug zu spielen, um überhaupt in der Welt etwas zu sagen zu haben, hat man wahrscheinlich so viel gearbeitet in seinem Leben, dass dann der Wille, dieser Ausdruckswille immer noch ungestillt ist. Natürlich in Ensembles wie Bläserquintett oder Bläseroktett zum Beispiel ist man immer eine führende Person, hat man auch eine führende Rolle. Und ich glaube, der Sprung, um dann wirklich ein Orchester zu dirigieren, ist letzten Endes ein gar nicht so großer.
Sie sprechen Mann und Frau an. Das ist ja im Musikbetrieb ein durchaus, wie soll man sagen, diskussionswürdiges Thema, weil es einfach Positionen im Musikbetrieb gibt, die von Frauen überhaupt nicht besetzt werden, wo die Männer das Dominieren haben. Jetzt haben die Berliner Philharmoniker ihr Orchester mit Andrea Zietschmann endlich mal, muss man sagen, eine Managerin. Sie war ja vorher auch beim HR Sinfonieorchester. Wir kennen sie also beim Hessischen Rundfunk sehr gut. Was Dirigentinnen angeht, ist es ziemlich dünn. Und es gibt auch im Orchester, glaube ich, die Regel, je lauter das Instrument, desto weniger Frauen. Also Schlagzeuger, Trompeten, alle Bläser, da sind die Frauen wohl vorhanden, aber wie es in öffentlichen Ausschreibungen immer so schön heißt, unterrepräsentiert. Wie ist das denn bei Oboen? Ich kenne ehrlich gesagt keine Oboistin.
Also ich möchte Ihnen ungern widersprechen, aber ich würde sagen, was jetzt auf dem Markt ist, ausübend auf der Bühne, sind fast größtenteils Frauen. Das fing natürlich, selbstverständlich, Martha Argerich, Sabine Meyer, es gibt Ginette Neveu, es gibt zahlreiche Beispiele, kann ich gar nicht aufhören aufzuzählen.
Sind aber keine Oboistinnen.
Sind keine Oboistinnen. Die Oboistinnen sind tatsächlich erst, ich möchte nicht jetzt sagen, das wäre vermessen zu sagen, die sind durch meine Generation erst hervorgekommen, aber ein bisschen ist es so. Weil wir natürlich mit diesem abgelutschten Allgemeinplatz, sogenannte die Education-Programme, ich hasse dieses Wort, die wir jetzt seit 20 Jahren machen, sind so viele junge Mädchen draufgekommen, Oboe spielen zu wollen, die dann mit 7 Jahren, mit 6 Jahren, 7 Jahren, 8 Jahren angefangen haben, Oboe zu spielen. Also zu einem Zeitpunkt Oboe zu spielen, wo die Jungs mit ganz anderen Dingen beschäftigt sind. Und die sind mittlerweile auf dem Markt und die spielen fantastisch. Allein in Berlin gibt es jede Menge wunderbare Oboistinnen. Auch in Dresden und wenn ich jetzt eine nenne, dann müsste ich die anderen sicherheitshalber auch nennen. Aber es gibt sehr, sehr viele, die spielen wunderbar. Ich denke, es gibt tatsächlich für Frauen überhaupt keinen Grund, auch ein lautes Instrument wie Trompete oder Tuba nicht zu spielen. Bei der Tuba gibt es das einzige Limit, dass man genug Lungenvolumen hat, um tatsächlich lang zu spielen auf der Tuba. Aber ansonsten denken Sie an Alison Balsam, sie spielt fantastisch Trompete. Von Geigerinnen, die wird der Markt geradezu beherrscht, ja.
Also man muss nur einen Blick in eine junge deutsche Philharmonie zum Beispiel werfen. Da sitzen 66% Frauen, würde ich mal sagen. Ja. 2/3 alle jungen Orchester. Da ist das kein Thema mehr. Das war übrigens bei den Berliner Philharmonikern am Ende der Karajan-Ära sehr wohl noch ein Thema. Natürlich. Frauen im Orchester.
Absolut.
Auch die Wiener haben es ja so langsam überwunden, obwohl auch da der Harfenist männlich ist, interessanterweise. Wie ist das denn im Augenblick, der Stand der Dinge?
Jetzt augenblicklich ist es so, dass wir bei den Probespielen sehr, sehr viele Frauen haben. Die sind toll ausgebildet und haben vielleicht manchmal sogar bessere Nerven als wir Männer. Wir hatten jetzt gerade Akademie-Probespiel für die Karajan-Akademie für Oboe. Und in der letzten Runde war ein einziger Mann. Alles andere waren Frauen. Und wir haben auch tatsächlich eine junge Südkoreanerin genommen, die fantastisch gespielt hat. Ja, also die Frauen sind ganz stark im Kommen. Natürlich sind wir mit Andrea Tietschmann als neue Intendantin bei uns sehr, sehr gut aufgestellt. Aber wir hatten vorher übrigens schon Pamela Rosenberg.
Richtig.
Bei uns.
Die habe ich
auch vergessen. Noch erlebt in meiner Zeit.
Ja. Sie haben mit einer Pianistin, Karina Wisniewska, vor 20 Jahren, na so knapp 20 Jahren etwa, eine CD aufgenommen mit ungewöhnlichen Stücken der Romantik. Und davon hören wir jetzt eine Fantasie-Pastorale von Eugène Beaussart, Albrecht Meyer. Was ist das für ein Stück?
Dieses Stück ist ein ganz typisches Stück für ihn und von ihm, und zwar für diesen sogenannten Premier Prix, also diesen Wettbewerb, der jedes Jahr ausgetragen wurde am Conservatoire Supérieur in Paris, wo damals eben auch die besten Oboisten der ganzen Welt sich aufgehalten haben. Es ist ein sehr, sehr virtuoses Stück und bedient so ein bisschen impressionistisch und sehr virtuos eben die Palette, die von der Oboe damals gefragt wurde. Also man könnte auch sagen, eigentlich ein echtes Probespielstück.
Fantasie oder Fantasie Pastoral von Eugène Beaussart oder Eugène Beaussart, ganz wie man will, gespielt von Albrecht Meyer und Karina Wisniewska. Albrecht Meyer, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Kann es sein, Herr Meyer, dass ich Sie Anfang Mai im Fernsehen gesehen habe?
Ja, das ist ziemlich wahrscheinlich.
Sie haben gespielt im neuen markgräflichen Opernhaus in Bayreuth. wunderbare Bilder. Das war das Europakonzert der Berliner Philharmoniker. Sie sind der Solo-Oboist der Philharmoniker. Es war immer so ein Kollege von Ihnen vorgeblendet. Man hat sie so nur erahnen können. Was ist das für ein Raum?
Natürlich ist ein Raum, der, glaube ich, jetzt schon, wie alt wird der sein? Ist ja
250 Jahre.
250 Jahre alt. Und ich habe in diesem markgräflichen Opernhaus durfte ich schon spielen als Junge. Also als 16-, 17-Jähriger habe ich da schon gespielt. Und es sind ja, glaube ich, über 30 Millionen Euro Gelder hineingeflossen. Und wenn man jetzt in dem Raum selber spielt oder steht, merkt man natürlich nicht, dass sich da jetzt etwas verändert hat. Aber trotzdem ist es ein fantastischer Raum. Die Farbe, alle Fresken, alles wurde erneuert. Und drumherum, der Keller und alles außenrum wurde also komplett neu gemacht. Ich finde es sehr, sehr gelungen. So wie Sie richtig sagen, es sind wunderschöne Bilder. Der Klang, das kann man natürlich nicht beurteilen, aber der Klang auf der Bühne ist ein bisschen so wie im Teatro di Pergola in Florenz, nämlich nicht existent.
Also man spielt so vor sich hin.
Man spielt vor sich hin und hat nicht das Gefühl, dass da irgendetwas draußen ankommt. Es ist einfach eine echte Sprechakustik, würde ich mal sagen, die sich dadurch auszeichnet, dass Sänger, die auf der Bühne nach vorne singen, vorne sehr gut gehört werden und das Orchester möglichst leise klingt, nämlich nicht.
Ja, die Orchester, wenn Oper gespielt wird, sitzen ja ohnehin auch vor dem Sänger, meistens unten im Graben. Mhm. Auch in der historischen Aufführungspraxis sitzen ja an so langen Tischen, das sind auch nur ein paar Musiker, die da spielen. Also insofern ist diese Konzertakustik im markgräflichen Opernhaus Bayreuth eigentlich nicht so alt, sondern das ist halt so, wie es heute dann notdürftig hergerichtet wird. Aber die Bilder sind einfach toll. Man hört sie Ihrer Sprache an, Herr Mayer. Sie stammen nicht aus Berlin, wo Sie leben und spielen, sondern Sie sind Franke aus Erlangen. Das gehört zu Mittelfranken. Bayreuth ist Oberfranken, aber es gehört zur selben Markgrafschaft. Wie sehr mögen Sie Ihre Heimat? Oder soll ich aktuell fragen, was ist für Sie Heimat?
Ja, das ist ein sehr gutes Wort. Man müsste ja meinen, nach 26 Jahren würde ich Berlin als meine Heimat betrachten. Aber ich befürchte, Berlin ist ein wunderbarer Standort für mich, wo ich mit meiner Familie leben und arbeiten darf. Aber meine Heimat wird es wahrscheinlich nie werden, weil meine Heimat ist in Bamberg. Ich bin zwar in Erlangen geboren, aber nur, weil mein Vater da als Assistenzarzt damals gearbeitet hat. Wir sind eine alte, eingesessene Bamberger Familie. Ich war auch der erste Bamberger in der Geschichte des Orchesters in Bamberg.
In Klammern, die Bamberger Symphoniker sind ja ein Orchester, was nach dem Krieg aus Prag zugewandert ist und sich dann auch ergänzt hat durch bestimmte Musiker. Aber Bamberger war nicht unbedingt dabei. In Bamberg gibt es kein Konservatorium, keine Musikhochschule. Ist eigentlich keine Musikstadt. So, und jetzt gibt es dieses Orchester und die tolle Philharmonie und was man da alles aufgebaut hat.
Genau. Ich habe damals das Glück gehabt, in mein Orchester damals, was ich schon als Kind natürlich immer hören durfte, zu kommen als Solo-Oboist 1990. Und das war für mich natürlich wie ein Sechser im Lotto, das muss ich schon sagen. Ein wunderbares Orchester. Es war eine fantastische Atmosphäre, sehr, sehr kollegial. Ich würde sagen, mehr als kollegial. Es war sehr freundschaftlich und ich wurde wirklich willkommen geheißen damals. Das war für mich eine wunderschöne Zeit. Und natürlich der Sprung dann 92, zwei Jahre später nach Berlin, war doch starker Tobak. War natürlich der Sprung plötzlich in die sogenannte Champions League. Und da wehte ein ganz anderer Wind. Es war schon, man war näher am Nordosten, mehr an Sibirien dran. Schon allein, weil natürlich Karajan weg war. Und man wusste nicht mehr mit diesem Verlust an Autorität da vorne, wusste man nicht richtig umzugehen. Mhm. Und wenn jemand kam, der neue Chef war Claudio Abbado, der nicht für seine harten, autokratischen Worte berühmt war, sondern eher versucht hat, die Menschen für sich zu gewinnen. Das war ein bisschen so ein Machtvakuum, was dann leider versucht wurde, von manchen Kollegen zu füllen.
Sie haben in einem Interview, das man auch noch im Internet nachlesen kann, gesagt, bei den Philharmonikern wollten die Älteren die Jungen biegen, um zu schauen, wann sie brechen. Das ist ein hartes Wort.
Ich glaube, das ist einfach so vielleicht menschliche Wesensart. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt zu hart mit den älteren Kollegen ins Gericht gehe, aber ich denke nicht. Weil diejenigen, die ich meine, die wissen schon, wer gemeint ist. Die anderen waren ganz reizend und liebevoll. Es reichen ja in einer Gruppe von 128 reichen ja 10 Leute vollkommen aus, um jemanden zum Wahnsinn zu treiben. Das wissen wir spätestens von allen, die unter Mobbing zu leiden haben. Mobbing war das damals nicht, weil man konnte ja tatsächlich den jungen Kollegen einfach noch ein Programm und noch ein Programm und noch ein Programm aufs Auge drücken und noch was. Und so war es einfach damals. Und ich muss sagen, ich habe sehr oft darüber nachgedacht, wieder zurückzugehen nach Bamberg in meinen 2 Probejahren. Hätte ich das ja auch noch tun können. Meine Stelle war noch frei. Aber ich habe es nicht getan, weil ich dachte, vielleicht gibt es doch noch für mich eine Chance in diesem Orchester. zu überleben. Und ich bin auch sehr, sehr froh im Nachhinein, dass ich da geblieben bin. Mein Leben hat sich komplett verändert.
War es vielleicht auch ein Grund, dass die älteren Musiker, die in diesen autoritär geführten Orchestern saßen, nicht akzeptieren konnten, dass da eine neue Generation kommt von Musikern, die wahrscheinlich, bedingt durch Jugend musiziert und die ganze Vorbereitung, die man ja dann auch schon hatte, die sie ja auch alle wahrscheinlich genossen haben, Jugendorchester und was nicht alles da möglich war, Akademien, dass die gemerkt haben, die Jungen sind eigentlich besser als ich.
Ich weiß nicht, ob es wirklich um ein besser oder schlechter geht, das glaube ich nicht, aber es geht tatsächlich um ein anderes Verständnis von Autorität. Damals war es natürlich für mich, ich kam da, hatte so sehr herausragende Koteletten, so ein Backenbart und kam mit Cowboystiefeln und so sehr leger an und war natürlich gewohnt von Bamberg her, dass man sehr freundschaftlich und sehr, sich umarmend begegnet.
Cowboystiefel in Berlin, das stelle ich mir stark vor.
Das war ziemlich ungewöhnlich, aber das war natürlich auch ein bisschen meine Art zu provozieren, das gebe ich gerne zu. Aber ich möchte auch den älteren Kollegen damals jetzt nichts Negatives unterstellen. Es war einfach so, wie Sie richtig sagen, sie waren nicht gewohnt, dass plötzlich ihnen nicht mehr gesagt wurde, was Sache ist. Es war ein Machtvakuum plötzlich da und natürlich Claudio Abbado hat, so wie er es gewohnt war, wie er es auch gerne hatte, sofort die jungen Kollegen um sich geschart. Das war umso mehr, hat dazu geführt, diese Art von, man könnte es bösartig Vetternwirtschaft bezeichnen oder Klientel, so sich ein wirklich so eine Gruppe heranzuzüchten. Das war für die, die drin waren, nämlich, ich nenne mal ein paar, also Kolja Blacher, Wolfram Christ, Georg Faust, Emmanuel Pahü, Stefan Dohr und ich, um jetzt nur ein paar zu nennen, für die war es Paradies. Aber für alle anderen natürlich war es die Hölle. Und das haben wir damals nicht verstehen wollen und können, dass es für die anderen nicht schön war.
Inwieweit wollen denn Musiker im Orchester geführt werden? Und inwieweit möchten sie Spielraum haben, um sich selbst auszudrücken?
Ich glaube, jetzt nach 26 Jahren hier in Berlin kann ich sagen, wir wollen sehr, sehr viel geführt werden. Viel mehr, als die Dirigenten annehmen und viel mehr, als sie sich zutrauen. Und immer wenn jetzt doch Autokraten wie Daniel Barenboim oder Christian Thielemann zu uns kommen, plötzlich fühlen wir uns auch auf eine Art und Weise fast aufgehoben. Weil sie sind sich nicht zu schade, um genau zu fordern und zu verlangen, was sie haben wollen. Und sie wissen auch genau, was sie wollen. Und auch bei sehr anspruchsvollen Musikern wie bei uns ist das eigentlich fast ein Aufatmen. Dass jemand genau sagt, wie er es haben möchte. Weil natürlich muss man auch sagen, die Ausbildung ist vielleicht nicht besser heutzutage, als sie damals war. Aber natürlich, wir beschäftigen uns sehr intensiv mit den Partituren. Das heißt, wir kennen auch die Partitur mittlerweile. Und wir sind auch, das muss man negativ leider sagen, natürlich nicht mehr so autoritätshörig, wie es vor 30 Jahren noch üblich war. Ich meine, wenn ein Böhm bei uns jetzt dirigieren würde, hätte er nicht mehr die Chance, sich durchzusetzen.
Oder Toscanini. Sie können diese berühmten Ausfälle gegenüber seinem Orchester.
Ja, aber Toscanini, der würde auch jetzt noch absolut vor dem Orchester bestehen. Der könnte uns immer noch anschreien und wir würden immer noch verblüfft sein, ob seiner Fähigkeiten. Bei einem Böhm bin ich da nicht so sicher.
Wir machen wieder Musik, Herr Mayer. Sie haben auch Gesang studiert. Ja. Und deshalb kommt jetzt und dann auch in der Folge kommen zwei Gesangsstücke mit zwei Sängern, wo unsere älteren Hörerinnen und Hörer sagen, ah, der Mann hat Geschmack. Nämlich Fritz Wunderlich und Fischer Dieskau. Ich schlage vor, wir beginnen mit Fritz Wunderlich, der Bildnisarie aus der Zauberflöte. Was schätzen Sie, was kann der besser oder sagen wir mal anders als andere? Dieser berühmte Tenor.
Ja, also Fritz Wunderlich ist sicherlich, das sagen natürlich auch alle Nachfolger, ist ein bisschen frustrierend für alle, die in seiner Zeit gelebt haben, weil er natürlich eine einzigartige Erscheinung war und sehr früh ja aus dem Leben gerissen wurde. Wenn man das anhört, gerade für jemand, der ein paar Jahre lang gesungen hat und täglich geübt hat, weiß man, wie unvergleichlich schön das ist. Und man weiß auch oder man befürchtet, dass es nicht viele gibt, die das jemals wieder so schön singen werden. Dazu muss ich betonen, ich bin befreundet mit vielen Sängern. Ich kenne viele ganz wunderbare Sänger. Die will ich auf keinen Fall schmälern, aber wenn ich diese beiden deutschen Sänger anhöre, die haben mich mein ganzes Leben lang begleitet, weil auch als Musiker, selbst als Pianist oder wahrscheinlich auch als Triangelspieler, kann man davon nur lernen. Eine einzigartige Behandlung des Legatos und gerade beim Fritz Wunderlich natürlich, wenn man hört, dass er offensichtlich in seiner Tessitura keine Schwachstelle hat. Also in jeder Region seiner Stimme, dann ist es fast frustrierend.
Es gibt Sänger, bei denen sagt man, wenn sie in der Höhe doch nur das hätten, was ihnen in der Tiefe fehlt. Ja. Und hier ist es genau umgekehrt. Fritz Wunderlich singt die Bildnisarie aus der Zauberflöte.
Dies Bildnis ist bezaubernd schön, wie noch kein Auge je gesehen. Ich fühl es, wie dies Götterbild mein Herz mit
Fritz Wunderlich singt die Bildnisarie. Dies Bildnis ist bezaubernd schön, wo er den Spiegel haltend entdeckt, dass er ein liebender junger Mann ist, obwohl er nur ein Foto, nein, noch nicht mal eine Zeichnung sich betrachtet oder eine Medaille. Fritz Wunderlich also mit dieser Arie aus Mozarts Zauberflöte. Gewünscht hat sich das Albrecht Mayer, Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker, und auch sonst als Oboist gut unterwegs in allen Bereichen des Repertoires und der Genres, der Kammermusik zum Beispiel. Sie haben selbst Gesang studiert, sagten Sie. Tenor oder Bass?
Tenor.
Ist die Oboe dem Tenor ähnlich?
Vielleicht. Vielleicht ein bisschen ähnlicher.
Ähnlicher als dem Bariton.
Sicherlich. Der Bariton hat, wenn er eine gute Stimme hat, eine schöne Stimme mit einer schönen Tessitura.
Also Tessitura heißt Tonumfang.
Tonumfang. Tonumfang. Wenn er also eine gute Höhe, eine gute Tiefe hat, kann er fast alles singen im Laufe seiner Karriere. Ein Tenor hat natürlich einen viel kleineren Tonumfang normalerweise und arbeitet vornehmlich in einem Bereich, also in einem Tonumfang, den die meisten Menschen gar nicht kennen, den sie also nur mit größter Mühe entweder herauspressen können oder eben nur mit Hochleistungstraining. Mhm. Und das ist bei der Oboe auch so. Wenn Sie versuchen, jetzt von der Klarinette oder vom Fagott oder von der Flöte kommend auf der Oboe zu spielen, werden Sie feststellen, dass es ganz ungewöhnlich ist, weil so viel Druck da herrscht und weil man eigentlich sich in einer sehr unwirtlichen Umgebung wiederfindet. Und vielleicht auch ein bisschen diese Leidensfähigkeit, die man als Oboist braucht und auch haben muss, muss man als Tenor auch haben, weil man weiß, jede Flasche Rotwein und jede Zigarre, die man am Abend vorher zu sich genommen hat, wird sich am nächsten Tag ganz gewaltig rächen.
Fritz Wunderlich soll da kein Waisenknabe gewesen sein.
Das stimmt. Das stimmt, aber ich denke...
Auch Fischer Dieskau hat geraucht.
Ja, aber Fischer Dieskau ist, glaube ich, mit diesem unglaublichen Tonumfang, ja, den Fischer Dieskau hatte, ist es, glaube ich, war das weniger ein Problem. Allerdings, ich kenne ja so viele Sänger, die sind meistens sehr vorsichtig, was das angeht.
Mit dem Rotwein und den Zigaretten oder den Zigarren. Die Oboe, ich frage mal andersrum, der Tenor glänzt für die breite Hörerschaft, vor allem durch seine Höhen.
Ja.
Vor allem die italienischen Tenöre, aber nicht nur die. Da ist also auch der Postillon von Longjumeau, also keine italienische Partie. Das muss natürlich raufgehen am Schluss. Alles bei Schubert ist es schon ein bisschen anders. Das ist nicht so virtuos. Wie ist das bei der Oboe? Zählt da der ganze Tonumfang auch für den Spieler? Ich meine, für den Sänger ist es ja toll, wenn er den Ton hat, ihn rauszustemmen und so lange stehen zu lassen, bis halt die Luft all ist. In der Tiefe, da mogelt man sich gern so ein bisschen rum. Wie ist das bei der Oboe?
Also bei der Oboe ist das, ich muss fast sagen, ein bisschen ähnlich, weil natürlich haben wir ein riesiges Repertoire, aber unser Tonumfang ist ja doch begrenzt im Vergleich zur Klarinette oder zur Flöte oder zum Fagott, haben wir fast nur die Hälfte, ja, 2,5 Oktaven, dann ist eigentlich vorbei. Und wir können nicht so hoch spielen wie die meisten anderen Instrumente, nicht so tief spielen. Wir können nicht so laut spielen und vor allem auch nicht so leise spielen wie die meisten anderen Instrumente. Wir können auch nicht so virtuos spielen wie die meisten anderen Instrumente. Dann fragt man sich, was bleibt da noch? Warum haben wir so viel mehr Repertoire als fast alle Blasinstrumente zusammen? Einfach, weil wir die Menschen durch den Ton, wenn wir es beherrschen, das Instrument so bewegen können. Und das merkt man auch jetzt im Pop-Bereich, in der Filmmusik ganz extrem. Immer wenn es emotional wird, Verzweiflung oder Liebe, Sehnsucht, kommt immer die Oboe oder das Englischhorn und nicht die Klarinette oder die Flöte oder das Fagott. Also es muss etwas an diesem Instrument sein, was die Menschen wirklich manchmal zu Tränen rühren kann. Ich betone das, weil man muss es natürlich vermögen, das auch zu tun, weil sonst bleibt nicht viel übrig auf der Oboe. Mhm.
Bei den Violinen erstarrt das Publikum vor Ehrfurcht, wenn es im Programmheft erfährt, dass der Solist X, die Solistin Y ein Instrument aus der Werkstatt sowieso spielt. Wie ist das denn bei den Oboen?
Also die meisten kennen natürlich, der normale Hörer kennt natürlich nur Guarneri und Stradivari.
Bei den Geigen.
Bei den Geigen, ja. Bei den Geigen. Aber die meisten Geigen, die gespielt werden, sind weder Stradivari noch Guarneri del Gesù. Bei uns ist es so, dass die meisten werden natürlich die Marken, die ich jetzt nenne, gar nicht kennen. Ich habe aber nach langen Jahren, schon Dekaden, also Jahrzehnten mit einem wunderbaren Hersteller in Paris, in Frankreich, in Mantes, also die Firma Buffy Crampon, mit der ich ein wunderbares Verhältnis noch habe, habe ich sehr lange gespielt, dachte ich mir, es wäre doch eine schöne Idee, doch einen deutschen Hersteller noch ein bisschen zu favorisieren und ihm unter die Arme zu greifen. Und da verbindet mich jetzt auch seit 15 Jahren eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit in Markneukirchen, im schönen Vogtland.
Also eine berühmte Instrumentenbauergegend.
Ganz ja. berühmt, und zwar seit 250 Jahren. Da wurde ich gefragt, ob ich eben mein eigenes Instrument, meine eigene Modelinie, würde man heutzutage sagen, entwerfen möchte. Und das habe ich auch getan. Das heißt, es gibt ein Albrecht-Meyer-Modell, sowohl für Englischhorn wie auch für Oboe, wie für Oboe d'Amore. Und so ein Instrument spiele ich natürlich auch, ganz klar. Aber deswegen kennen die meisten Gebrüder Mönnich, so heißt die Firma natürlich trotzdem nicht.
So, wenn Sie jetzt einem interessierten Publikum, aber nicht sehr kenntnisreichen, jedenfalls was diese Details angeht, nicht sehr kenntnisreichen Publikum sagen müssen, worin unterscheidet sich das französische Instrument von dem deutschen? Beispiel, ist es anderes Holz, weil der Mond anders steht, oder anderes Metall? Keine Ahnung. Und was ist dann auch die Linie Albrecht Meyer? Also vielleicht zuerst mal diese Unterschiede. Was macht einen spezifischen Klang aus? Denn, das sage ich noch in Klammern, wenn man beide Oboen nebeneinander hört, dann wird jeder hören, es klingt anders. Aber ja. So eigentlich an sich nicht.
Dazu muss man aber sagen, dass natürlich, kleine Präambel, wir spielen alle auf der Welt, von Wien abgesehen, spielen wir alle die französische Oboe. Also dieses Modell, was wir spielen, so wie Dieselmotor und Ottomotor, so spielen wir alle einen Ottomotor, kann man jetzt mal sagen, ja? Wir spielen alle eine französische Oboe. Und zwar ungefähr seit 1920 hat die französische Oboe aus Paris seinen Siegeszug genommen auf die ganze Welt. Die einzigen, die mit der deutschen Oboe übrig geblieben sind, die sogenannte Goldene Oboe, leben in Wien. Zum Beispiel auch die Wiener Philharmoniker spielen die deutsche Oboe. Und da kommt jetzt ein kleines Bonmot. Sie nennen sie aber natürlich Wiener Oboe, weil sie glauben, das macht sie zur Wiener Oboe, weil sie eben die deutsche Oboe übernommen haben. Weil sie die einzigen sind, die das dann auch noch benutzen im Orchester. Das sind zwei grundsätzlich komplett unterschiedliche Instrumente mit anderer Bohrung, anderer Mechanik, anderem Aussehen und anderem Klang. Also das als kleine Präambel. Ich spiele also auch eine französische Oboe, die aber in Deutschland gebaut ist. Die Mechanik und das Holz sind wahrscheinlich ziemlich ähnlich, weil es fast nur in Mosambik geschlagen wird, dieses Grenadill. Insofern benutzen wir alle denselben Hersteller, solange es ihn noch gibt, solange wir überhaupt noch dieses Tropenholz verwenden dürfen, muss ich dazu sagen.
Das muss man ja einführen, das steht das bestimmt unter bestimmten Artenschutzdingen und so.
Ganz genau, und das ist viel schwieriger geworden. Also wir suchen auch noch Alternativen, händeringend, muss man auch dazu sagen. Aber was macht mein Instrument aus, also das Albrecht-Meyer-Instrument, die Albrecht-Meyer-Linie? Wenn Sie jetzt die meisten Instrumente, die jetzt sehr viel gespielt werden auf der ganzen Welt, von Wien abgesehen, die ja die deutsche Oboe spielen oder jetzt Wiener Oboe, die haben eine Klangfarbe, also eine ganz bestimmte Farbe, die vorherrschend ist. Böse Zungen könnten vielleicht auch sagen, vielleicht ein bisschen monochrom. Also die haben meinetwegen eine grüne Farbe, eine braune Farbe, eine schwarze Farbe im Klang. Und man muss sich dieser Farbe unterwerfen. Das ist übrigens auch bei den meisten Stradivari-Instrumenten bei der Geige so und beim Cello auch von Stradivari. Die haben eine Farbe, der man sich unterwerfen muss, sonst kommt man nicht weit.
Eine Klangfarbe.
Also eine Klangfarbe ja. Nicht von außen anzusehen, sondern zu hören, eine Klangfarbe. Und ich habe immer ein Instrument gesucht, was diese Farbe gar nicht hat. Also wie ein weißes Blatt Papier, unbeschrieben und unbemalt, damit ich alles, was ich möchte, an Klangfarben in diesem Instrument verwirklichen kann. Das ist für den Oboisten, der das Instrument zum ersten Mal spielt, sicherlich ein bisschen ein Schock, weil er denkt, oh, das ist ja ganz anders, als ich es gewohnt bin. Ich denke, es hat für mich persönlich viel mehr Freiheiten, aber diese Freiheiten wollen natürlich gefüllt sein. Ich kann mich nicht ausruhen, indem ich einfach normal reinspiele und hoffe, es kommt ein schöner Ton heraus.
Im Sport kennt man, dass die Fußballer ihre Fußballschuhe anziehen und da steht dann der Name, ich nenne jetzt mal keinen drauf, und dann, oder das Trikot, und die kaufen sich alle das, wo das auch drauf steht. Sie sind Bamberger, da könnte man sagen, beim Basketball ist es vielleicht ähnlich. Verbinden Sie das auch mit dieser Oboe? Soll das so sein, dass junge Leute vielleicht auch mehr zur Oboe kommen, weil sie sagen, oh, der Albrecht Mayer, der spielt toll, ein toller Typ, das Instrument, das will ich auch lernen, und dann kaufe ich mir eben auch das Instrument, wo Albrecht Mayer draufsteht.
Das ist so. Genau so ist es. Natürlich habe ich einen Sponsoring-Vertrag und bin auch, natürlich sieht man es gerne, wenn ich dafür Werbung mache, aber ich muss dafür keine Werbung machen. Es reicht, wenn ich Konzerte spiele und man natürlich weiß, was für ein Instrument ich spiele. Und wenn man sich das leisten kann, dann kann man so ein Instrument erwerben. Es ist natürlich eine Stückzahl, die limitiert ist, weil alles handgemacht ist, aber trotzdem, ich habe so begonnen, dass ich nur ein Instrument wollte, wo ich mich verwirklichen kann. Aber mittlerweile ist das natürlich schon so, dass ich froh bin, wenn andere natürlich das auch gut finden, das Instrument, ganz klar.
Also wenn man nach einem Unterschied gefragt wird zwischen der Albrecht-Mayer-Oboe und einem Ronaldo-Trikot, dann ist das eine handgemacht und das andere ist Dutzendware. Dafür ist es im Vergleich ziemlich teuer, so ein Hemd.
Ich glaube, dass Ronaldo dafür mehr Geld kriegt als ich für die Oboe.
Wir hören Musik, jetzt den anderen großen Sänger, Dietrich Fischer-Dieskau, mit der wunderbaren Arie, oder soll man sagen, dem schönsten Lied, das Johann Sebastian Bach geschrieben hat, Mach dich mein Herz rein, vom Abschluss der Matthäus-Passion. Und wir hören auf das, was Sie, Herr Mayer, gesagt haben, dieses wunderbare Legato, und dass man alles auch versteht. Dietrich Fischer-Dieskau singt Mache dich mein Herz rein aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Diesem Stück voraus geht ein ganz wunderbares Arioso am Abend, da es kühle war, wo man im Orchester die Blätter rascheln hört, weil das vorkommt im Text. Und der Oboist sitzt aber dabei und hat nichts zu tun, aber man kann zuhören dieser wunderbaren Musik.
Der Oboist bereitet sich vor, weil er wechselt gerade zum Englischen.
Albrecht Mayer, zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Die vierte und letzte Abteilung unseres Gesprächs, wir kamen von Ihrem Instrument, dem sehr speziellen Instrument, führt vielleicht da weiter, wo ich Sie doch fragen muss, wie man als junger Mensch zu diesem Instrument ausgerechnet kommt. Also jeder Musiker hat ja so sein Aha-Erlebnis, die Pianisten, die stehen halt am Klavier und klimpern ein bisschen. Tabea Zimmermann, die wunderbare Bratschistin, die hat auf Kochtöpfen irgendwie rumgeklopft und was weiß ich. Wie ist Ihre Geschichte?
Also meine Geschichte ist so, mein Vater ist als Musiker auch ausgebildet, ist ein wunderbarer Pianist und hat die Künste sehr geliebt, sein ganzes Leben lang. Das heißt, wir drei Kinder haben alle Instrumente gelernt. Ich habe auch sehr früh war ich im Blockflötenkreis, das war sehr schön für mich. Dann habe ich Klavier lernen dürfen. Meine Lehrer waren am Anfang eine ziemliche Katastrophe. Das heißt, ich habe da nicht wirklich Spaß dran gehabt am Klavier. Den wirklich guten Lehrer Rudolf Krackert habe ich erst viel zu spät gehabt in meinem Leben. Aber ein ganz wunderbarer Pianist, großartiger Pianist in Bamberg lebend. Also da war ich noch nicht so wirklich gefangen von der Musik. Aber trotzdem, als Junge kam ich dann zum Bamberger Domchor, habe ich also sehr früh dann mitsingen dürfen in diesem Domchor. Hatte dann schon das Gefühl, in der Gruppe zu singen und diese Musik gemeinsam zu erleben, das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Wir haben damals schon zu ausgewählten Konzerten natürlich mit den Bamberger Symphonikern singen dürfen, an Pfingsten, an Weihnachten, an Ostern. Das war schon sehr, sehr schön. Und genau in diese Zeit fällt auch, dass ich dann aufs Gymnasium gewechselt bin und ein musisches Gymnasium, das E.T. Hoffmann-Gymnasium in Bamberg. Wunderbare Schule. Und da kam also der Lehrer damals ganz händeringend, ich glaube, das war Fritz Braun, der wunderbare Fritz Braun in Bamberg, händeringend auf meinen Vater zu und sagte, wir brauchen Oboisten an dieser Schule, ganz dringend, wir wollen eine Oboenklasse aufmachen, wir brauchen fürs Schulorchester Oboen und wir wollen auch Unterricht hier haben von einem Symphoniker, Gerhard Scheuer. Ja, mein Vater kam nach Hause und legte zu meinem Bruder, der 3,5 Jahre älter ist als ich, zu meinem Bruder und zu mir ein Instrument auf den Tisch mittags und sagte, das lernt ihr jetzt. Und ich habe dann gesagt, ja, wie lernen wir jetzt, was ist das denn für ein Instrument? Ja, ich packe es euch mal aus. Ich weiß es noch genau, er packte das aus, steckte es zusammen, steckte ein Röhrchen drauf und versuchte uns ganz allen Ernstes etwas drauf vorzuspielen. Und ich vergesse nie, dass da auch ein paar Töne rauskamen. Und tatsächlich wurden wir dann quasi zwangsverpflichtet, mein Bruder und ich, dann sofort vom ersten Augenblick an im Schulorchester mitzuspielen. Also als völlige Anfänger, was eigentlich ein Unding ist. Wir hatten aber da sehr schönen Unterricht beim Gerhard Scheuer, zweiter Oboist bei den Symphonikern damals, sehr motivierend, selber sehr motiviert, wunderbarer Typ, großartiger Musiker. Und der hat mir das Gefühl gegeben, ich war damals sehr mit mir selber im Unreinen, sage ich mal. Ich habe also große Sprachstörungen gehabt, ich habe sehr stark gestottert. Ja, es war für mich schwierig. Das kann man sich vorstellen als Junge, so mit 10 Jahren, wenn man stark stottert, ist es schwierig zu sozialisieren. Also es war keine schöne Zeit. Und die Oboe plötzlich war mein Sprachrohr, war plötzlich meine Stimme. Ich konnte mich verwirklichen, ich wurde überall eingeladen. Ich konnte etwas, was die anderen vielleicht nicht ganz so konnten. Plötzlich war ich jemand. Derjenige, der vorher keine Stimme hatte, weil er sie nicht benutzen konnte, hatte plötzlich eine Stimme mit der Oboe. Das hat diese Leidensfähigkeit, die ich sowieso mitbringe, die man ja auch braucht, auch für diesen ganzen Beruf, eigentlich komplett ausgekostet. Das Instrument war mein Medium und auch mein Coming-out auf dieser Erde.
Wenn Sie Konzerte geben, Herr Mayer, nicht nur mit den Berliner Philharmonikern, sondern auch als Solist mit Klavier oder allen möglichen anderen Partnern, dann kann jeder Veranstalter sicher sein, der Saal wird voll. Und man kann sich als Zuhörer auch darauf freuen, dass man etwas erlebt, was man nicht wieder in dieser Form erlebt, denn sie wenden sich an das Publikum. Sie machen nicht nur Musik, spielen ihr Programm runter und gehen wieder und verbeugen sich und nehmen die Blumen oder was auch immer in Empfang. Sie sprechen mit dem Publikum. Das möchte ich auch noch ansprechen in dieser Sendung. Warum und was inspiriert Sie?
Also, ich habe das große Glück gehabt, vor vielen Jahren mit Nigel Kennedy 2 CDs aufzunehmen und dann auch auf verschiedene Touren durch Deutschland, Europa und Japan und Asien zu gehen. Und das war schon einschneidend für mich, muss ich sagen. Nicht nur, dass ich erkannt habe und erkennen durfte, was für ein großartiger Musiker dieses vermeintliche Enfant terrible der Klassikkultur ist, sondern dass er auch eine Art hatte, mit dem Publikum zu kommunizieren. Das kann man sicherlich auch aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Manche finden es vielleicht auch ganz grauenhaft, aber es war für mich irgendwie so ein bisschen so eine Erweckungsphase, weil ich gedacht habe, ach, das ist ja interessant. Ich sehe, dass plötzlich eine menschliche Bindung kommt mit jemand, von dem man denkt, der ist vielleicht total unnahbar. Und man spürt plötzlich eine menschliche Regung. Man ist eine Verbindung mit jemandem, den man nur aus dem Fernsehen oder vielleicht von der CD kennt. Das hat mich schon sehr geprägt. Und einige Jahre später habe ich angefangen, ganz vorsichtig, natürlich auf ganz andere Art und Weise, als es Nigel Kennedy macht, mit dem Publikum zu kommunizieren. Und ich würde sagen, zumindest was ich so wiederkriege, die Resonanz, die ich also dann erfahre, ist sehr positiv größtenteils. Und insofern macht mir das auch großen Spaß. Ich bin vielleicht auch gerne Entertainer und gerne jemand, der gerne redet auf der Bühne. Ich warne immer Interviewpartner auf der Bühne, mir das Mikro zu geben. Sie sollen es mir nur hinhalten, weil
Sie nehmen es halt einfach, wenn überhaupt eins da ist.
Genau.
Ja. Und glauben Sie, dass man dadurch auch ein anderes Publikum anspricht? Das wäre ein weiteres Thema. Wie gewinnt man neues Publikum? Braucht die Klassik überhaupt neues Publikum? Es gibt jetzt so viel mehr Konzerte und so viel mehr Publikum. Aber ist das auch etwas, was Sie vielleicht damit verbinden?
Also vielleicht, ich gebe da ein ganz entschiedenes Vielleicht zum Besten, weil das, was ich erleben durfte als Kind, nämlich eine elaborierte Ausbildung, musikgeschichtlich und historisch und überhaupt musiktheoretisch, gibt es ja gar nicht mehr. Also in der Schule gibt ja keinen Musikunterricht mehr. Es gibt ja kaum noch Eltern, die ihre Kinder zur Musikschule bringen. Dafür sind die sogenannten Education-Programme ja schon notwendig geworden. Man könnte sagen, gut, es ist Zeitgeist, darauf können wir vielleicht verzichten. Wozu brauchen wir Opernhäuser, Theater? Können wir doch alles im Internet, wenn wir es dann anschauen wollen. Ja gut, das könnte man so sagen. Dann muss man aber sagen, dann bleiben wir mit unserer sogenannten Leitkultur auf der Strecke. Weil überall sonst, in Südkorea, Afrika, in der Türkei, in Izmir, in Ankara, überall werden junge Leute in die Konzerte gebracht. Und die sind da sehr gerne. Wir bleiben als Einzige dann übrig und bleiben jung und dumm. Das finde ich ein bisschen schade, weil vor allem das meiste dieser Kultur kommt aus Deutschland. Insofern fände ich es schade, wenn überall auf der Welt, vor allem in Asien, wird es gefeiert und wir bleiben als Einzige übrig, die also diese Kultur verlieren langsam. Finde ich schade. Ich denke, natürlich bleibt dann nur etwas übrig, ich muss es den jungen Leuten schmackhaft machen. Das fällt aber ganz, ganz leicht. Junge Leute sind wahnsinnig schnell anzusprechen. Das Problem ist, die kommen nicht von alleine. Ich muss also damit arbeiten, die Eltern dieser jungen Leute ins Konzert zu kriegen, damit die das unterstützen, was ihre Kinder vielleicht wollen. Das ist das, was versäumt wurde die letzten 50 Jahre in Deutschland. Und das müssen wir jetzt und viele andere Orchester, viele Kollegen arbeiten da mit großem Elan, damit wir wirklich das junge Publikum wieder bekommen. Weil natürlich, ich gebe Ihnen ganz recht, Herr Dr. Bomber, wir haben ein fantastisches Publikum, die Abonnements sind voll, aber mit älteren Menschen, die eben den Unterschied zwischen Schubert und Schumann kennen. Und wenn ich jetzt recherchiere und mich also auskenne und dann moderiere, dann versuche ich natürlich, diesen Unterschied zwischen Schubert und Schumann den Leuten zu erklären, die davon noch nie etwas gehört haben.
Jetzt wäre noch ein Moment Zeit, den Leuten zu erklären, wer Ralph Vaughan Williams ist. Ich mache es kurz, ein englischer Komponist, der so ein paar ausgefallene Konzerte geschrieben hat, zum Beispiel auch eins für Oboe, so viel gibt es da ja gar nicht, also aus dem 19. 20. Jahrhundert. Der Schluss, das Finale aus dem Oboen-Konzert von Ralph Vaughan Williams, das Sie auch ganz früh in Ihrer Karriere eingespielt haben mit einem Orchester, dessen Namen nur Sie aussprechen können.
Ich habe das große Glück gehabt, damals das aufzunehmen in Bromberg, also Bydgoszcz, mit unserem ersten Konzertmeister, der damals der Chef dieses Orchesters war, nämlich Daniel Stabrawa, ein Pole, ein wunderbarer Freund von mir. Und sein Orchester heißt Capella Bydgoszciensis.
Albrecht Mayer zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch.
War mir eine Freude.